Diese Art der KI benötigt einfach wahnsinnig viel Energie, weil man zuerst eine riesige Wissensbasis erzeugen muss. Mittlerweile ist es schon so, dass in dem Bereich Elektrizität die neue Währung ist. Wie kann man zum Beispiel auch KI auf solchen hybriden Systemen besser, effizienter ausführen? Im Endeffekt geht es darum, dass man die End-User trainiert und ausbildet, möglichst effiziente Prompts und Angaben zu schreiben.
Würdest du lieber ein Gaming-Wochenende verbringen oder dir deine Masterarbeit von der KI schreiben lassen, Matthias?
Also ich hätte die Wahl, dass ich entweder mir ungefähr ein halbes Jahr Arbeit erspare, dass ich investieren müsste in meine Masterarbeit, oder ich lasse die KI arbeiten und verzichte dafür auf ein Wochenende Spiel und Spaß.
Genau.
Ich glaube, dann würde ich es tatsächlich aufs Gaming-Wochenende verzichten und mir die Arbeit ersparen und die KI für mich hackeln lassen. Aber warum stellst du mir die Frage eigentlich?
Ja, das ist nämlich schon einmal der Punkt. Darüber habe ich mit meiner heutigen Gesprächspartnerin gesprochen. Und zwar geht es um Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch. Und meine Gesprächspartnerin, meine heutige, hatte mich im Vorfeld gesagt, dass vermutlich das Schreiben einer Masterarbeit durch die KI genauso viel Strom und Ressourcen verbraucht wie ein Gaming-Wochenende. Deshalb die Frage. Hallo und herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge des WZ-Podcasts Weitergedacht. Mein Name ist Petra Tempfer.
Und ich bin Matthias Ziegler. Und ich wüsste es aber schon gern, wer ist denn deine Gesprächspartnerin?
Ja, das ist Ivona Brandic. Ivona ist eine Informatikerin, die am Institut für Softwaretechnik und interaktive Systeme der Technischen Universität in Wien forscht. Und zwar darüber, wie KI nachhaltiger werden könnte. Denn das wäre dann ja wirklich ein echter Wendepunkt für die künstliche Intelligenz.
Das wäre auf jeden Fall ein riesiger Schritt in die Zukunft. Also am besten starten wir gleich damit, welchen Weg die KI einschlagen sollte, damit sie umweltfreundlicher wird und welche persönliche Geschichte Ivona damit verbindet.
Ivona, es heißt ja immer, dass KI so viele Ressourcen frisst und allein ein Bitte oder ein Danke enorm viel Strom verbraucht und Wasser. Wie viele Ressourcen sind es denn genau? Könntest du das ein bisschen erklären, bitte?
So ein ChatGPT kostet eine Promptanfrage circa ein Teelöffel Wasser in CO2-Fußabdruck. Wenn man alle Bitte- und Danke-Wörter zusammenrechnet, die in allen Prompts in einem Jahr angegeben werden, bei der KI-Anfragen, verbraucht man so viel Energie wie 2500 Haushalte in Österreich. Das runterzubrechen jetzt auf die einzelnen Wörter ist schwierig, weil es auch immer darauf ankommt, wo ist Rechenzentrum, wie viel stromintensiv ist es zum Beispiel in den USA oder in Europa, da wird es dann anders gekühlt und so weiter. Aber in Summe kann man schon so Größenordnungen dann so sagen.
Also 2500 Haushalte in Österreich pro Jahr.
Genau.
Wie viel ist das jetzt im Vergleich zu einer Google-Suche zum Beispiel?
Da gibt es auch mittlerweile viele Untersuchungen und die Zahlen variieren von 10-mal bis 50-mal so viel.
Allein die Stromkosten wären das dann?
Genau.
Warum genau frisst gerade KI so viel Energie?
Weil KI an sich wahnsinnig viele Berechnungen macht. Ja? Also man kann schon sagen, dass für die meisten Menschen hat KI angefangen zu existieren mit dem ChatGPT, weil das war etwas sehr Prominentes, wo KI dann nicht etwas Künstliches, Abstraktes für sie war, sondern tatsächlich so eine konkrete Ausprägung genommen hat. Und diese Art der KI benötigt einfach wahnsinnig viel Energie, weil man zuerst eine riesige Wissensbasis erzeugen muss. Das heißt, man muss diese Modelle generieren. Und die Modelle in dem Bereich sind das gesammelte Wissen zum Beispiel aus dem Internet. Alles, was man so im Internet findet, wird verarbeitet, gesammelt, verglichen, Beziehungen werden erstellt, Durchschnitte werden gerechnet und so weiter. Und das sind einfach wahnsinnig viele Daten, die hier verarbeitet werden. Und bei jeder Anfrage dann, ja, kommt dann auch noch Ressourcenverbrauch, weil diese Anfrage verarbeitet werden muss. Da muss die Sprache, die gesprochene Sprache, muss runtergebrochen werden in die Silben. Diese Silben müssen eine Bedeutung haben. Da muss die Beziehung zwischen diesen Silben hergestellt werden. Es sind wahnsinnig viele Rechenschritte, auch für jede einzelne Anfrage, die auch da passiert. Ja, die Summe macht es einfach.
Es wird ja auch immer komplexer und immer ausgereifter auch wahrscheinlich, wie die KI antwortet. Und das braucht ja dann immer mehr Strom vermutlich, oder?
Einerseits ja, es wird mehr Ressourcen benötigt. Andererseits wiederum nein, weil man kann auch sehr spezialisierte Modelle zum Beispiel bauen. Ja? Also ich muss jetzt nicht OpenAI und diese KI benutzen, um von Deutsch auf Italienisch zu übersetzen. Da kann ich ein sehr spezialisiertes Modell trainieren, das sehr genau und effizient, aber genau für diese eine Frage ist. Ja? Und das kann man sich überlegen für viele andere Fragestellungen. Das heißt also, je spezialisierter und ausgereifter diese kleineren Modelle sind, können die auch viel effizienter arbeiten. Ne? Auch in der Hardware-Erzeugung befinden wir uns in einem Wettrennen. Es kommen immer mächtigere Anwendungen, mächtigere KI-Anwendungen, die noch mehr Ressourcen benötigen und so weiter. Und die KI-Erzeuger versuchen natürlich, neue Hardware zu definieren, zu bauen, die eben sehr spezialisiert auf diese KI-Anwendungen angepasst ist. Und es ist einfach ein Wettrennen. Und das ist Hardware-Erzeuger. Das heißt, ohne Hardware, ohne Chips kann ich keine KI mehr haben. Ja? Also die sind dermaßen abhängig von den Hardware-Erzeugern. Und da gibt es auch so diese Verwerfungen auf dem Markt.
Du forschst ja schon seit mittlerweile mehreren Jahren daran, wie KI umweltschonender werden könnte. Welchen Ansatz verfolgst du dabei?
Ja, ich forsche schon seit einigen Jahren generell in der Nachhaltigkeit in der IT. Seit einigen Jahren ist natürlich auch die KI dazugekommen. Ich verfolge mehrere Richtungen in dem Bereich. Einerseits ist die große Frage, wie können wir Algorithmen besser, nachhaltiger, effizienter ausführen? Das heißt, da ändern wir jetzt nicht allzu viel an der Hardware, sondern einfach die Art und Weise, wie die Programme ausgeführt werden. Ja. Im Endeffekt geht es darum, wie kriege ich das meiste aus diesem Rechenzentrum heraus? Ja? Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung, in die ich forsche, ist, wie kann man die Rechenzentren, die wir derzeit haben, ausbauen, jenseits von den Architekturen, die wir alle kennen, also diese klassische Architektur, die alle Computer derzeit haben, sondern wie kann man von ganz neuen Architekturen profitieren, wenn man zum Beispiel einen Quantencomputer auch in einem Rechenzentrum hat. Und da reden wir dann auch von der KI, also wie kann man zum Beispiel auch KI auf solchen hybriden Systemen besser, effizienter ausführen, ja. Und die dritte Linie, die ich verfolge, und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass ich auch Professorin auf der Uni bin, ist, wie kann ich die Öffentlichkeit davon in Kenntnis setzen? Ja? Es gibt viele Mythen. Wie kann man aus der Wissenschaft das in die Öffentlichkeit bringen, was die Wissenschaft sagt? Also wie kann ich die Kinder bilden und ausbilden, damit die wissen, wie man damit umgeht? Das ist ein riesiges Thema. Ja? Und Wissensgenerierung in dem Bereich passiert in einem unheimlichen Tempo. Ich kann zum Beispiel auch nicht warten, dass das alles in die Schulbücher kommt. Das heißt also, man muss da ein bisschen so Abkürzungen nehmen und das gehört auch zu einem großen Teil meiner Arbeit.
Eine Bewusstseinsbildung dann sozusagen, genau. Dass man zum Beispiel nicht Bitte und Danke schreibt.
Von mir aus soll man das machen, aber dass man es weiß, dass tatsächlich das mit Kosten verbunden ist. Im Endeffekt geht es darum, dass man die End-User trainiert und ausbildet, möglichst effiziente Prompts und Angaben zu schreiben. Das können Informatiker, Informatikerinnen sehr gut, weil wir mit Programmiersprachen arbeiten, die sind sehr formal.
Du hast vorhin von einem Hybridsystem gesprochen zwischen herkömmlichen Computern und Quantencomputern. Mhm. Wie kann ich mir als Nicht-Technikerin einen Quantencomputer vorstellen, bitte? Mhm.
Physisch jetzt, oder?
So, dass ich es verstehe.
Na, physisch sind es einfach riesige Maschinen, die ganz anders aufgebaut sind als herkömmlicher Computer. Die müssen manchmal auf einer ganz bestimmten Temperatur arbeiten. Also man hat quasi drumherum ein riesiges Kühlschrank. Oft schauen sie sehr unspektakulär aus. Die Art und Weise, wie Daten verarbeitet werden, ist eine ganz andere. Also die Daten werden nicht in Nuller und Einser zerlegt, wie in den klassischen Computern und de facto alles, was man verarbeitet, sei es ein Bild, sei es in einer Zahl oder so, besteht aus Nuller und Einser, sondern die arbeiten auf den physikalischen Grundlagen, zum Beispiel von Atomen, von Isotopen, von kleinsten Partikeln, die es gibt. Und dadurch kann man dann auch Informationen verarbeiten, in bestimmten Bereichen sehr effizient. Die Menge der Daten, die ich verarbeiten kann, es steigt einfach unheimlich. Ja. Es gibt halt andere Probleme, eben wie schon gesagt, die brauchen manchmal sehr spezielle Umgebungen, bestimmte Temperatur, die sind auch fehleranfällig und so weiter. Also daran forschen wir auch. Daran forscht auch die Community. Aber wir haben zum Beispiel auch ersten experimentellen Computer, also hybriden Computer hier in Österreich, in Innsbruck auch gebaut. Und da werden natürlich jetzt viele Experimente durchgeführt. Schauen, in welchen Anwendungen, wie das genutzt werden kann, welche Genauigkeit, wie Software ausschauen könnte, damit die miteinander reden können und so weiter.
Nicht nur speziell auf die KI, sondern generell.
Das ist jetzt eine große Forschungsrichtung, die KI und Machine Learning abzubilden. Da gibt es ja Erfolge, aber auch, wie soll ich sagen, auch Dead Ends. Es gibt bestimmte Datenverarbeitungsschritte, die auf eine Quantenmaschine sehr effizient verarbeitet werden können. Alles, was zum Beispiel sehr physiknah ist, zum Beispiel, wenn ich Medikamente entwickle. Und in Medikamentenentwicklung muss ich oft so Atome simulieren. Und da muss ich oft Distanz zwischen den Atomen berechnen. Das geht wahnsinnig effizient. Was zum Beispiel schlecht ausgeführt werden kann, sind diese klassischen arithmetischen Operationen. 1 plus 5. Also das will man wahrscheinlich niemals auf eine aber das ist zum Beispiel sehr schlecht auf eine Quantenmaschine abbildbar. Und deshalb braucht man auch diese Koexistenz, quasi eine klassische Maschine, die mehr oder weniger die Quantenmaschine kontrolliert.
Durch diese Effizienz ist es dann weniger umweltschädlich?
In Summe ja, weil man eben viel mehr Berechnungen mit weniger Hardware einfach machen kann. Ja? Also diese Effizienzsteigerungen, die man erwartet, gehen dann in die Richtung, dass man einfach mit weniger Computer viel mehr berechnen kann.
Da möchte ich jetzt nur kurz einhaken, weil Ivona von diesem Hybridsystem aus Quantencomputern und klassischen Hochleistungsrechnern gesprochen hat, das in Innsbruck gebaut worden ist. Wer darf da jetzt alle damit arbeiten? Steht das nur ganz speziellen ForscherInnen zur Verfügung?
Eben nicht. Und das finde ich das Tolle. Es dürfen nicht nur die hochqualifizierten ForscherInnen damit arbeiten, wie ich ja eigentlich auch gedacht hätte, sondern auch die Studierenden. Und nicht einmal nur die auf IT spezialisiert sind, sondern ab Herbst können an der Uni Innsbruck Studierende aller Fachrichtungen lernen, einen Quantencomputer zu programmieren.
Also Quantencomputing für alle sozusagen. Das ist eigentlich eh gescheit, weil ich vermute mal, dass die Quantencomputer immer wichtiger werden für viele Bereiche, und je früher man beginnt, sich damit auseinanderzusetzen und das in der Arbeit mitzudenken, desto leichter tut man sich nachher.
Genau. Und eben auch in Bezug auf die KI wäre das ein wichtiger Schritt. Wäre es in deinen Augen ein echter Wendepunkt für die KI, wenn sie jetzt auch noch umweltfreundlicher werden würde?
Ja, die Frage ist, wo sich das dann einpendelt, weil wir werden Rechenzentren brauchen in nächster Zeit, selbst wenn wir sehr effiziente Hardware bekommen, selbst wenn wir die hybride Systeme bauen können, werden wir trotzdem Rechenzentren brauchen und Strom. Selbst wenn wir grüne Energie haben, man muss Kraftwerke bauen, sei es Wasserkraftwerke, Windräder. Das hat alles einen Ressourcen-Footprint. Ja, ne? Wir werden KI benötigen, um, wie soll ich sagen, unsere Welt zu retten, ja? Klimaveränderung abzufedern, Transformationsprozesse in der Landwirtschaft besser zu gestalten, Präzisionslandwirtschaft, um uns vor Überflutungen zu schützen. Da braucht man viele Sensoren, da wird auch viel Modellbildung benötigt, da wird KI uns auch helfen. Man wird die KI brauchen, um unsere Umwelt zu retten. Das ist so ein bisschen mittlerweile so Henne-Ei-Problem. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt.
Wann glaubst du, könnte dieser Punkt erreicht sein, wo KI den Nutzen bringt, den sie bringen soll, und dabei aber nicht so viel Strom verbraucht und Ressourcen verbraucht wie derzeit?
Es müssten viel mehr Anwendungen ausgerollt werden, die wirklich einen Nutzen für Menschen haben. Wir befinden uns jetzt in so einer Phase, wo das angekommen ist. Ich kann tolle Aufsätze mit der KI schreiben, und das ist aber nicht der Benefit, sondern kann uns KI helfen, eben unsere Welt besser zu gestalten. Auch zum Beispiel Durchbrüche in der personalisierten Medizin. Wenn ich jetzt in die Apotheke gehe, dann kriege ich ein Medikament, das ist für eine Standardfrau, Standardmann. Ja, aber was, wenn ich mir ein Medikament für mich persönlich bauen lassen kann, das für meine ganze medizinische Historie irgendwie da berücksichtigt, ohne Nebenwirkungen. Also da sind die großen Durchbrüche. Also an richtige Stelle eingesetzt, kann das tatsächlich lebensverändert sein. Und da muss man sich jetzt überlegen, wie viele Rechenressourcen wir da benötigen werden. Ja? Und dadurch, wir brauchen einen Transformationsprozess in der Energieversorgung, in der Gestaltung. Wir brauchen ein Transformation in einem Wirtschaftsprozess, dass gutes Verhalten belohnt wird. Und ich kann mir das vorstellen, dass man das sehr gut steuern kann, dass die Menschen selber dieses CO2-neutrale Verhalten sich antrainieren. Und erst wenn es da so diese Schrauben gibt, um das zu steuern, kann man von dem Nutzen reden.
Wirst du in deiner Karriere noch erleben?
Puh, vielleicht, durchaus. Wenn ich mir überlege, ja, was ich da vor 10 oder 15 Jahren gemacht habe, also da tut sich wahnsinnig schnell wahnsinnig viel. Ich bin wirklich gespannt, wo wir dann in 10 Jahren, in 15 Jahren stehen. Mich überrascht es selber, vor allem technische Errungenschaften, wie schnell die kommen und tatsächlich auch marktreif werden. Also ich bin da überhaupt nicht pessimistisch.
Hast du eine Idee davon, wie hoch der Anteil der sinnvollen Nutzung von KI derzeit ist?
Da ist wahnsinnig schwierig, die Grenze zu ziehen, weil der Zugang zu AI und Bildung und Training dadurch erfolgt, dass ich quasi spielerisch da auch als erwachsener Mensch daran gehe. Also ich erzeuge irgendwelche banalen Bilder, ich erzeuge irgendwelche banalen Texte. Ich fange ja irgendwann an. Jeder Mensch fängt irgendwann an, sich an das System anzutasten. Ja. Und ich glaube, die Schülerinnen und Schüler, die nutzen es in der Schule, die werden es dann weiterhin in ihrem Beruf nutzen. Sie sollen sich mit dieser Technologie vertraut machen. Das heißt also, die Idee ist eher, dass über diese private, banale Nutzung dann tatsächlich Skills generiert werden, damit man das auch sinnvoll nutzen kann. Und wenn man das ein bisschen kombiniert mit Training, mit sinnvollem Training, mit Weiterbildung, dann hat man natürlich höher qualifizierte Menschen. Das ist einfach eine neue Realität.
Hattest du in deiner persönlichen Karriere irgendwelche Aha-Momente, wo du umgedacht hast, zum Beispiel in Bezug auf KI?
Ich hatte in meiner Karriere sehr viele Aha-Momente und einer davon war natürlich, als ich mein Doktorat gemacht habe, da habe ich mich auch mit wissenschaftlichen Anwendungen beschäftigt. Eine davon war Maxillofacial Surgery Simulation, jetzt muss ich überlegen, wie das auf Deutsch heißt. Da geht es darum, dass man das mathematische Modell vom Gesicht von einem Menschen macht, weil die Chirurgen vor der Operation wissen müssen, wie sie Knochen schneiden müssen, damit nachher kosmetisch, medizinisch schönes Resultat entsteht. Also zum Beispiel nach Unfällen oder wenn jemand irgendeine Krankheit gehabt hat und so weiter. Und da hat man sehr viel simulieren müssen. Also da haben wirklich die Chirurgen, die haben diese Anwendung, das simulieren sie. Da schneiden sie Knochen so und dann schauen sie, wie schaut das nach 5 Monaten aus. Das ist so richtige Analysen und das hat wahnsinnig viele Ressourcen benötigt. Ja? Und das war so ein Wendepunkt bei mir, weil in der Informatik geht es oft darum, dass man funktionale Parameter, Funktion von einer Software sich anschaut. Also tut mein Programm tatsächlich das, was es tun soll? Tut es rechnen 1 plus 1 und kommt tatsächlich 2 zum Schluss? Ja? Ich habe mich dann relativ früh in meiner Karriere damit beschäftigt, über sogenannte nicht funktionale Anforderungen. Und da geht es darum, aha, und wie viel kostet mich das? Was sind die Kosten, um 1 plus 1 zu machen? Was sind die Kosten, um das menschliche Schädel zu simulieren? Und wenn ich das auf der Maschine A mache, ist vielleicht weniger, als wenn ich das auf der Maschine B mache. Und warum ist das so? Ich habe mich wahnsinnig früh mit diesen nicht funktionalen Anforderungen beschäftigt und das war ein Wendepunkt. Und das war nicht so das große Thema in der Informatik, wurde von vielen auch nicht so richtig ernst genommen. Aber mittlerweile geht es wirklich nur drum. Also wenn ich jetzt an die KI denke und die großen Ressourcenverbrauch, da kann man mit diesen nicht funktionalen Parametern wahnsinnig viel feintunen, ja. Und das war bei mir, wo ich sage, gut, dass ich damals dabei geblieben bin.
Also eigentlich die Anwendung dieser hochtechnischen Systeme im echten Leben.
Genau. Im echten Leben, auf der echten Infrastruktur und in einer Umwelt, die halt einfach nicht ideal ist. Und man muss sich dann tatsächlich anschauen, welche Parameter kommen denn da zustande? Wie viel Strom benötigt es? Welcher CO2-Fußabdruck ist es hier? Wie lange warte ich zum Beispiel, bis diese Anwendung fertig ist? Das ist auch so klassisch. Ich kann etwas innerhalb von 5 Sekunden ausführen lassen, ich kann es aber auch innerhalb einer Stunde. Das Ergebnis ist vielleicht gleich. Also das ist so dieser Spielraum, in dem ich mich bewege und schon immer bewegt habe.
Nicht forschen ohne Rücksicht auf Verluste, sondern forschen, um es so effizient wie möglich den Menschen zugänglich zu machen.
Genau. Genau, es hängt aber, glaube ich, auch sehr mit meiner Familiengeschichte zusammen, weil ich immer in meinem Leben gelernt habe, mit sehr wenigen Ressourcen zurechtzukommen. Ja? Ich meine, ich habe Bosnienkrieg überlebt und wenn man da irgendwie sieht, wie man, also erstens, dass man mal ohne Wasser mal auskommt, dass man mit wenig Nahrung auskommt, dass man, also man schätzt die Ressourcen dann anders ein. Und das war bei mir zum Beispiel von Anfang an mit diesen Ressourcen, die man in der Informatik nutzt.
Bist du als Flüchtlingskind gekommen?
Genau. Und interessant ist, ich weiß nur, dass es ein Zufall ist, aber die Nachhaltigkeit machen zum Beispiel an der TU Wien alles Balkanfrauen, alles Itch-Frauen. Iva Kovacic, Milica Vujovic, dann Azra Korjenic. Das dürfte irgendwas mit der persönlichen, ich kann das sagen, ja, ich bin selber aus Balkan, also es ist, glaube ich, auch politisch korrekt. Aber das hat wahnsinnig, glaube ich, viel auch mit der persönlichen Geschichte zu tun, dass man einfach das auch lernt, nachhaltig mit Ressourcen umzugehen.
Also gab es ja schon einmal einen großen Wendepunkt im Leben von Ivona, als sie von Bosnien nach Österreich geflüchtet ist. Wie alt war sie damals?
Ivona war damals 14 Jahre alt. Danach war sie noch kurz in der Hauptschule und ist dann aber gleich als nächstes in eine HTL gewechselt. Am Anfang hat sie dann noch kein einziges Wort Deutsch gesprochen, hat sie mir erzählt. Nur die Zahlen und Formeln, die die LehrerInnen an die Tafel geschrieben haben, die hat sie lesen können.
Naja, weil Mathematik eine internationale Sprache ist. Beim Thema künstliche Intelligenz hat sich seitdem ja einiges getan, allein durch ihre eigene spätere Forschungsarbeit.
Ja, sehr, sehr viel hat sich da getan und sehr schnell. Und seit kurzem gibt es sogar ein EU-Gesetz dazu. Das ist weltweit Vorreiter. Das ist der AI Act. Da schalte ich am besten gleich wieder mein Gespräch mit Ivona hinein, weil da wird es gleich darum gehen. Vor einem Jahr, also konkret am 1. August 2024, trat ein EU-Gesetz über künstliche Intelligenz in Kraft. Es ist das weltweit erste staatenübergreifende Regelwerk, das Standards für den Einsatz der KI festlegt. Die Regeln sollen nach und nach greifen. Bezieht sich dieses Gesetz auch irgendwo auf den Ressourcenverbrauch?
Also so genau kenne ich es jetzt nicht, ob das jetzt runtergebrochen werden kann auf Ressourcenverbrauch. Aber das ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil ich merke, dass in vielen Ländern das eine richtige und große Frage ist. Die überlegen sich das. Es gibt ersten Initiativen, wie man Rechenzentren zertifiziert. Das heißt, also die Rechenzentren werden ab einer gewissen Größe so solche Labels haben, wie Kühlschränke. Ja? Ob sie A, B, C, wie viel Strom und wie viel CO2 sie zum Beispiel für bestimmte Operationen benötigen. Das heißt also, da tut sich was. Ja? Viele Länder überlegen sich da die Strategien, wie sie nachhaltige Infrastruktur bauen können. Ich weiß, weil ich in diesem Bereich arbeite, das überlegt man sich, weil man weiß, dass man sich vielleicht dann Dinge nicht leisten kann. Mittlerweile ist es schon so, dass in dem Bereich Elektrizität die neue Währung ist. Ja? Ungeachtet dessen, ob man da Gesetze macht oder nicht, die Länder machen da schon was.
Abgesehen davon, wird das Gesetz etwas Positives bewirken? Deiner Meinung nach?
Ja, weil dieses Gefühl von Wildwesten einfach jetzt mal wegkommt. Ja. Aber es ist auch eine Frage, ob das die Entwicklung bremst, weil in vielen Ländern wir einfach nicht wissen, was sie machen mit der KI. Ich rede zum Beispiel von China. Das wissen wir einfach nicht, weil die einfach alles machen, was sie wollen und dadurch auch viel ausprobieren können. Ob das ein Nachteil dann ist, ja, in Europa, weil man da viele Regulative hat und ja, da vielleicht ein bisschen an der Bremse ist, wird sich dann zeigen. Aber ich sehe es überwiegend positiv, dass man sich da etwas überlegt hat.
Also das weltweite Rennen um den Fortschritt bei der KI ist ja grundsätzlich eh schon eröffnet. Jetzt ist offenbar das Wettrennen dazugekommen, wer es schafft, dass KI dabei noch umweltfreundlicher wird.
Ja, absolut. Durch mein Gespräch mit der Ivona ist mir auch erst klar geworden, wo überall uns KI so richtig weiterbringen kann. Wie sie da auch die personalisierte Medizin angesprochen hat zum Beispiel, da könnten wir uns wirklich enorm viele Gesundheitskosten sparen, wenn die KI eine individuelle Medikation entwirft. Und das Ganze könnte offenbar schneller gehen als gedacht, meint ja auch die Ivona.
Noch schneller ist allerdings unsere Folge zu Ende, nämlich genau jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und empfehlt uns gerne weiter.
Und seid auf jeden Fall kommende Woche auch wieder gern dabei.
Bis dahin, ciao.
Ciao.